Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Habe die Ehre. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Ein bisschen Hockey geht immer. Gestern mal einen Tag Pause, aber sonst geht es jetzt weiter natürlich mit den fast täglichen Podcasts. Je nachdem, was gerade für ein Thema ansteht. Und heute ist es natürlich der Deutschlandcup, mit dem ich vorgestern, über den ich mit Günther Klein vorgestern gesprochen habe. Und heute mit Bernd Schwickerath, der auch vor Ort ist. Bist du gerade in Krefeld, Bernd?
Nein, ich bin wieder zu Hause. Ich vermeide es eigentlich, in Krefeld zu sein.
Aber zu den Spielen bist du dann schon dort, ne? Also gestern warst du
ja,
dort.
Ja, wenn ich beruflich hin muss zu den Spielen, da bin ich gerne da. Ich mag auch die Halle, aber sonst muss das nicht sein.
Was hat denn hier dafür ein Problem als Düsseldorfer mit
Krefeld? Ich muss ja jetzt das Klischee des arroganten Düsseldorfers bedienen, oder? Dass er irgendwie auf die prekären Vorstädte herunterguckt.
Musst du bedienen, hast du jetzt hiermit schon.
Ja, eben, genau.
Ja, gut. Arrogante Sau, du. Ja. Wie hat's dir gefallen gestern im leeren Stadion? Wie war das?
Also ehrlich gesagt war es gar nicht so schlimm. Also vorweg natürlich, Zuschauer wären schön, ne? Allein schon vom Gefühl her und auch für die Zuschauer selbst, dass sie ihr Spiel sehen können. Aber ich war ja auch dieses Jahr, habe ich ja schon mehrmals erwähnt, auch einmal bei einem Spiel in der Fußball-Bundesliga ohne Zuschauer. Und das war komplett trostlos, weil man ja auch sagen muss, ich will jetzt nicht diesen blöden Standard-Fußball-Bashing machen, aber Fußball kann ja streckenweise ein bisschen langweilig sein, gerade wenn das Spiel unterbrochen ist. Und es gibt ja auch so Phasen, da passiert nicht so viel. Im Eishockey passiert ja eigentlich immer was. Es ist nicht immer gut, aber es passiert immer was. Und außerdem hast du in den Unterbrechungen direkt bollernde Musik. Deshalb ist das gar nicht so aufgefallen, dass nichts da war. Zumal Eishockey ist mir dann gestern nochmal bewusst geworden beim Spiel. Das ist einfach, Eishockey hat einen anderen Sound. Eishockey ist sehr laut, ne? Durch die Schlittschuhe, durch die Schläger, die aufs Eis knallen. Der Puck ist laut und deshalb ist das anders, als wenn du beim Fußball die ganze Zeit die Spieler, die hey, 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 Spiel, Hintermann oder sowas rufe. Die Eishockey-Spieler hast du kaum gehört. Also natürlich hört man sie ein bisschen, aber das ist nicht so im Vordergrund, das ist nicht so riesig anders als sonst, weil das Spiel an sich halt schon so laut ist.
Du hast dieses Grundrauschen und also Kratzen, genau. Grundkratzen, das beim Fußball fehlt. Und beim Fußball hast du nämlich dieses hallende Dong, wenn sie auf den Ball irgendwie draufhauen und beim Eishockey hast du halt das als Zusatzgeräusch noch. Also ja,
aber trotzdem. Auch in einer ganz anderen Taktung halt. Beim Fußball wird ja nicht so oft geschossen. Klar, ein Pass kann auch mal ein bisschen lauter sein, aber im Eishockey hast du ja durchgängig Sound.
Genau. Und wie fandest du das Spiel? Deutschland gegen Deutschland, A-Nationalmannschaft gegen das Top-Team Peking, ganz besondere Konstellation natürlich, aber ja, ich fand das schon in vielerlei Hinsicht interessant.
Also ich habe geschrieben in einem Text für die FAZ eben, es war ein recht flottes Spiel. Aber man muss natürlich auch sagen, die Unterschiede zwischen den beiden Mannschaften waren so groß, dass es irgendwann halt auch kein richtiges Spiel mehr war. Also dann, das jetzt hört jetzt ein bisschen hart an, natürlich war es ein vernünftiges Spiel, aber du hattest zu keinem Zeitpunkt irgendwie das Gefühl, dass die U23, Top Team Peking, U25, wie man sie auch immer nennen will, da irgendwie mithalten kann. Und die A-Nationalmannschaft war dermaßen überlegen, dass es halt, naja, es war dann halt nicht ganz so spannend. Das kam halt noch hinzu zu dem ganzen Drumherum.
Aber
manchmal kam mir das Top-Team Peking vor wie so eine Basketballmannschaft. Die haben irgendwie so Zone verteidigt. Ne? So, die standen mit drei Leuten quasi in einer Linie vorm Tor und zwei nochmal so Höhe Bullikreise ein bisschen vor. Und egal, ob die A-Nationalmannschaft so außen rum gespielt hat, die haben sich nicht viel daraus bewegt. Also viel mit Zweikämpfen war da nicht, ehrlich gesagt.
Aber sie haben ganz gut losgelegt. Ne? Also die ersten Minuten waren frech vom Top-Team Peking, sind ja auch in Führung gegangen. Mhm. Harten Forecheck gespielt. Und was ich so auch interessant fand, es war ja dann doch irgendwie Deutschland gegen Deutschland, ne? Und das war für mich interessant zu sehen, ob es tatsächlich jetzt von der A-Nationalmannschaft über dieses Top-Team Peking, über die U20 dann so ein übergestülptes Konzept gibt, ne? Dass du halt sagst, okay, wir wollen als deutsche Nationalmannschaft so und so spielen. Und ich finde schon, dass du halt dann jeweils gesehen hast, wie Deutschland mit Scheibe spielt und wie Deutschland ohne Scheibe spielt. Nämlich beide Mannschaften haben versucht, irgendwie kontrolliert aufzubauen, die Scheibe erstmal zu halten, hinten den sicheren Pass rauszufinden und auch die Stürmer mit einzubeziehen. Und auf der anderen Seite halt schon ein aggressiver Vorcheck. Ich meine, das Top-Team Peking hat das nur am Anfang spielen können, weil dann irgendwie halt auch die Kraft weg war, beziehungsweise die A-Nationalmannschaft das Kommando übernommen hat. Na, dann kannst du halt auch nicht mehr so vorchecken, wenn der Gegner einfach stärker ist. Aber in den ersten Minuten war das, finde ich, ganz interessant, dass beide eigentlich dieses Konzept gezeigt haben. Und war ja exemplarisch beim ersten Tor. Ne? Also Deutschland wollte, eine Nationalmannschaft wollte halt wirklich da hinten rausspielen, ungenauer Pass, Scheibenverlust und dann ja dieser harte Vorcheck und Scheibengewinn und das Tor fürs Top-Team Peking. Also was Spielphilosophie anbelangt, hast du, finde ich, das schon bei beiden Mannschaften gesehen, was so der Plan sein soll.
Ja, hast du recht. Und ich glaube, das war auch ein Grund, warum das Spiel dann relativ früh entschieden war, weil das Top-Team Peking halt überhaupt nicht so Außenseiter-Hockey gespielt hat, wie du gerade richtig beschrieben hast. Ne? Weil wenn die sich jetzt einfach von Anfang an hinten reingestellt hätten, hätten die bestimmt auch nicht so viele Tore kassiert. Ne? Sondern die haben halt versucht mitzuspielen, sind dann, blöde Sportphrase jetzt, aber so ein bisschen ins offene Messer gerannt, haben dann direkt 4 Tore im ersten Drittel kassiert. Ne? Und dann kam das, was du auch gerade richtig beschrieben hast, dann fehlten noch immer die Kräfte. Und es war auch Respekt zu sehen, auch körperlich. Es gab eine Szene, da stand Kombinin Holzer so schräg hinter dem Tor an der Bande. Und er hat so nach links und rechts geguckt, wo er jetzt den Puck hinspielen kann. Und dann kam ein Spieler angerannt vom Top-Team Peking und hat sich gar nicht getraut, ihn so richtig anzuchecken. Ist einfach so einen halben Meter davor so abgebremst und stehen geblieben, hat ein bisschen zugeguckt. Also das ist im normalen Spiel natürlich auch nicht. Das wird wahrscheinlich am Samstag gegen Lettland schon anders sein. Dann wird der lettische Vorchecker da voll draufgehen.
Ne? Gibt es ein paar Spieler, die dir ja besonders gefallen sind oder gefallen haben? Oder gibt es ein paar, die rausgestochen sind oder die vielleicht interessant sind? Denn ja, es ist ja tatsächlich momentan so, es gibt ja nicht diese eine deutsche Nationalmannschaft. Es gibt natürlich eine Nationalmannschaft, die immer antritt bei Turnieren, also jetzt im Deutschlandcup, dann möglicherweise bei der Weltmeisterschaft 2021. Aber das ist ja immer ein Spielerpool, aus dem sich dann der Bundestrainer ja irgendwie bedienen muss. Die Frage ist immer, sind die NHLer mit dabei, sind sie nicht mit dabei? Nimmt man jetzt schon die Arrivierten oder schaut man bei so einem Deutschlandcup, nimmt man ein paar Jüngere? Also ich finde das immer ganz interessant, dass es halt verschiedene Konstellationen in so einer Nationalmannschaft gibt. Also zum Beispiel, klar haben auf jeden Fall mal Dreiseitel, Kahun zum Beispiel gefehlt, Rieder hat gefehlt und so weiter und so fort, die NHLer halt, ne? Und aber auch in der Verteidigung zum Beispiel Abelshauser hat gefehlt. Normalerweise denke ich jetzt mal, wenn eine Mannschaft zum Turnier fährt, dann ist der mit dabei. Ein Hager im Sturm hat gefehlt, aus persönlichen Gründen. Das heißt, du hast halt immer... Du hast so eine Momentaufnahme, das ist jetzt die Nationalmannschaft, aber es ist nicht so, dass dann beim nächsten Mal, sag ich jetzt mal, 90% der Spieler wieder mit dabei sein werden, sondern es kann auch sein, dass bloß 60% der Spieler mit dabei sind.
Also es gab heute Morgen, also am Freitag, einen Call mit dem Bundestrainer, der saß dann zu Hause in München in Quarantäne, aber es gab halt so einen Videocall und da ist auch die Frage gestellt worden, inwiefern diese Mannschaft jetzt schon mit einer WM-Mannschaft oder Top-Mannschaft zu tun haben könnte. Und er hat gesagt, aktuell hätte er ungefähr eine Auswahl von 7 Sturmreihen, die er nehmen könnte. Und das seien schon 2 mehr als vor 2 Jahren. Also na, er meinte, es ist wirklich breiter geworden, ne, was die Auswahl angeht. Wenn du mich fragst, was mir besonders aufgefallen ist, ist jetzt die naheliegende Antwort natürlich die Reihe, die meisten Tore geschossen hat. Das sage ich aber nicht nur, weil sie eben die Tore gemacht hat, sondern weil sie einfach geil gespielt hat. Ne. Das waren halt Michaelis, Eisenschmied und Bergmann. Ne. Lustigerweise natürlich auch 3 Mannheimer, 2 einer spielt fest da, die anderen beiden eigentlich mit Nordamerika-Verträgen, die aber jetzt nach Mannheim verliehen wurden. Vielleicht sehen wir diese Reihe in den nächsten Wochen dann auch. Ne? Und das ist, finde ich, eine Mannschaft, eine Reihe, die echt Spaß macht. Ne? Alle so ungefähr im selben Alter, Anfang, Mitte 20, alle relativ schnell, technisch gut, wissen, wo das Tor steht. Also war schon eine starke Reihe und am meisten ist mir Markus Eisenschmied aufgefallen, ne? Weil der hat ja, darf man ja nicht vergessen, viele haben 8 Monate nicht gespielt. Markus Eisenschmied hat 11 Monate nicht gespielt. Ne? Der war ja 2019, wenn wir uns erinnern, also sagen wir mal so 2018 nach Olympia, kriegen das ja so an, dass deutsche Spieler interessanter wurden für Nordamerika. Sind ja auch ein paar rübergegangen, auch ein paar, die es nicht geschafft haben, wie so ein Jason Ehlis zum Beispiel. Und dann gab es ja trotzdem mal diese neue Generation und immer mehr NHL-Scouts, natürlich auch wegen Seider damals noch, aber auch, weil halt irgendwie immer mehr Leute, die nicht gedraftet wurden, vielleicht was schaffen könnten. Und Eisenschmied galt ja als einer der Kandidaten, die vielleicht rübergehen könnten in die NHL. Und dann verletzt er sich 2-mal. Erst bei der WM in der Slowakei, ganz schwer an der Schulter. Dann ist er wieder fit, spielt und verletzt sich im Dezember am Knie. Und er hat jetzt quasi 11 Monate nicht gespielt, kommt so zurück, 1 Tor, 3 Vorlagen. Und nach dem Spiel wird dann halt auch gefragt, ob er dann so generell trotzdem wieder von NHL träumt. Und er sagt, absolut, ich habe mich jetzt 2-mal zurückgekämpft, ich bin 25 Jahre alt, den Traum habe ich immer noch in mir. Ne?
Ja, also gerade die Reihe, finde ich auch, war auffällig. Auch Michaelis, echt, was der in Playmaker-Qualitäten hat, ja, schon richtig stark, ne? Bei diesem super Powerplay-Tor im ersten Drittel von Jason Ehlis, den Pass, den er am Schluss gespielt hat, war natürlich super aufgebaut, auch direkt gespielt, aber Michaelis dann mit dem scharfen Pass auf Ehlis, das war auffällig. Und dann lass uns ein bisschen über die Verteidigung auch sprechen, ne? Weil also Deutschland will ja wirklich kontrolliert aufbauen, will auch Verteidiger auf dem Eis haben, die die Scheibe halten können und kontrolliert hinten rausbringen können. Ich finde, dass das so eine in den letzten Jahren schon eine Schwachstelle eher war im deutschen Eishockey. Also du hast natürlich den absoluten Superstar im Sturm mit Dreiseitl. Du hast spielstarke Stürmer, die es auch in die NHL geschafft haben, wie zum Beispiel ein Kaun. Du hast dann auch eben zum Beispiel einen Eisenschmied, der so Vorlagen verwerten kann von solchen Centern. Du hast einen Brooks Macek. Aber du hast in der Verteidigung halt ja in den vergangenen Jahren nicht so die, ja, die modernen Verteidiger gehabt. Wenn wir jetzt schauen auf diese Mannschaft, klar, Moritz Seider war nicht mit dabei, der ist natürlich der Prototyp dieses Verteidigers, aber gerade zwei andere, die mir aufgefallen sind, Gawanke und auch Marcel Brandt. Also das sind wirklich zwei Spieler, die du, glaube ich, für dieses System, was Toni Söderholm spielen will, auch sehr, sehr gut gebrauchen kannst, weil die entweder halt mit einem guten Aufbaupass, wie Gawanke ein paar Mal gezeigt hat, oder mit dem Skating, was Brandt natürlich kann, ja, solche Situationen lösen können, wenn sie einen Forecheck bekommen, die Scheibe halten können oder halt kontrolliert rausbringen können.
Völlig richtig. Gawanke, muss ich sagen, habe ich gestern zum ersten Mal so richtig wahrgenommen. Ja, Fand ich auch gut. Ne? Ich meine, leider am Anfang war er ein bisschen nervös, hat, glaube ich, direkt mal irgendwie so über den Puck geschlagen oder so einen relativ dummen Fehler gemacht. Aber grundsätzlich war das schon echt souverän. Jetzt muss man natürlich auch wieder sagen, er ist nicht extrem gefordert worden. Da kamen jetzt keine 2-Meter-Schränke auf ihn zu und haben ihn ständig attackiert. Also es war auch, glaube ich, gestern ein bisschen einfacher, den Puck hinten rauszubringen, als das in anderen Spielen ist. Und von Brandt war ich ja immer schon überzeugt. Ich meine, ich kenne ja hier aus Düsseldorf, der war ja früher Stürmer und das sieht man ihm halt an, dass er halt sehr, sehr offensiv denkt. Guter Skate, hat einen guten Schlagschuss, 2 Tore geschossen, gute Pässe, also Brandt fand ich immer schön in Ordnung, definitiv. Und um nochmal auf das zurückzukommen, was ich eben gesagt habe, Söderholm hat nämlich auch was zu den Verteidigern gesagt, aktuell hätte er eine Auswahl von 14 Verteidigern, um damit halt die 7-8 Stellen für ein Turnier zu besetzen.
Ja. Na, also ich habe mir das heute auch mal so ein bisschen überlegt, wenn du jetzt sagst, okay, also meiner Meinung nach gehört Abelshauser mit dazu, sagst du mal, was weiß ich, Abelshauser und Seider, also jetzt mal alle, die zur Verfügung stehen, ne, dann hast du jetzt mal wegen Brandt und Gawanke, wenn wir es schon angesprochen haben, du hast natürlich noch Holzer und Müller, was so ein Shutdown-Paar sein könnte und dann hast du noch Fabio Wagner, du hast noch jetzt gar nicht mit dabei, Sitzemski und so weiter und so fort, also da würde ich jetzt auch auf zweistellig Verteidiger kommen, bei denen ich sagen würde, ja, die können auf jeden Fall zu so einem Turnier fahren. Insofern denke ich doch mal, so eine Erkenntnis von gestern, ja, tief besetzter Kader, wenn dann auch die NHL mitspielen dürfte, was ja jetzt bei der Weltmeisterschaft nächstes Jahr sehr, sehr fraglich ist, aber wenn, dann hast du auch ja wirkliche ja, Topstars mit dabei und dann ist halt die Frage, was stellst du für eine Mannschaft zusammen, ne? Was da dann, nimmst du dann vielleicht so einen Daubner zum Beispiel mit, weil du halt auch einen Penalty-Killer noch brauchst oder gehst du eher auf 3 Scoring-Reihen oder hast dann, was weiß ich, vielleicht in der Scoring-Reihe noch einen Nöbels und einen Plachter zum Beispiel, die dann beide Unterzahl spielen können. Also das ist dann schon schwierig, denke ich, für den Bundestrainer eine Mannschaft zusammenzustellen oder einen Kader zusammenzustellen für ein Turnier.
Also das ist ja Wahnsinn, wir haben uns ja wirklich vorher überhaupt nicht abgesprochen heute, aber genau das leitest du das nächste ein, weil die Frage wurde Söderholm nämlich auch gestellt, ob er nämlich...
Ich war in dem Call übrigens nicht mit dabei, ne? Also nicht, dass ich ja, dann meinte, ich spiele hier also die Pucks zu, ne?
Ich denkt, also ob er sich irgendwie denkt, der muss das nach Rollen besetzen oder ob er sagt, er nimmt quasi die besten 12 Stürmer mit. Und er hat schon gesagt, nee, wir wollen unsere Taktik mit allen 4 Reihen umsetzen. Also es geht nicht darum zu sagen, wir haben 2 Reihen, die nach vorne spielen, eine Reihe, die so ein bisschen absichert und eine, die eine Mauer ums eigene Tor baut. Ne? Sondern sollen schon alle 4 Reihen dasselbe System spielen, weil, das fand ich einen ganz guten Hinweis, der meinte, es bringt ja nichts, wenn wir immer wieder, wenn wir einen neuen Wechsel haben, so für die ersten beiden Reihen, dass die dann wieder erstmal sich entweder den Puck erkämpfen müssen oder erstmal wieder hinten drin spielen und sich rausspielen müssen, hinten drin stehen und sich rausspielen müssen. Also es ist auch von den hinteren Reihen gewünscht, dass die offensive Akzente setzen, damit die erste Reihe da teilweise drauf aufbauen kann und nicht immer wieder sich den Angriff selbst komplett neu aufbauen will. Trotzdem hat er natürlich auch gesagt, er braucht gewisse Rollenspieler, er braucht Leute, die Unterzahl spielen können, er braucht Leute, die gegnerische Stürmer in Schach halten können. Also es ist nicht so, als würde er da jetzt 12 Leute aufs Eis stellen, die alle nur eine Richtung kennen. Ne? Mhm. Aber es ist halt nicht so eine klassische 2 Reihen vorne, eine Reihe absichern, eine Reihe hinten. Ne?
Ja, aber du könntest ja zum Beispiel jetzt mal wirklich, also ich habe jetzt auch gar nicht alle Kandidaten irgendwie dastehen, aber jetzt so mal aus dem Kopf, Hager, Elis und Bergmann, der ja auch so ein bisschen nasty spielt, als so dritte Reihe, die einerseits halt dem Gegner schon wehtun kann und nerven kann, aber auch scoren kann, finde ich auch ganz interessant. Also jetzt mal dritte Reihe, also einfach um ihren Namen zu geben, aber das ist ja so eine klassische dritte Reihe, die aktuell im Eishockey, die halt einerseits natürlich schon hart spielen kann, aber andererseits halt auch für Scoring sorgen kann. Und ja, insofern, wie sieht's aus im deutschen Eishockey, wenn natürlich jetzt mal die DEL und Corona und so beiseite gelegt, aber jetzt nur, wenn du dir mal so, ja, den Spielerpool anschaust für die deutsche Nationalmannschaft, eigentlich doch ganz gut.
Also ich glaube, gehen wir mal 3-4 Jahre weiter, wenn du dann noch sagst, dass so Stützle, Reichel, Peterka, Schütz, wen es da immer noch so gibt, wenn die noch nachkommen und Seider auch deutlich noch gereift ist, einen Bock hat man noch. Also sagen wir mal, wenn diese ganze aktuelle oder vergangene oder die U20-Generation aus dem vergangenen Jahr, wenn die alle mal so Mitte 20 sind, Dreiseitl wird dann Ende 20, Anfang 30 sein und Kahun und sowas und Michaelis. Aber ich glaube, dann hast du wirklich, ich meine, es gibt da andere Leute, es gibt noch Nico Sturm und sowas, Rieder hast du eben schon erwähnt, es gibt da noch diverse. Brooks Masek habe ich eben übrigens auch nachgefragt, was eigentlich mit dem ist, der ja seit Olympia 18 gar nicht mehr für Deutschland gespielt hat. Hieß es aber von Söderholm, nein, der sei auf jeden Fall noch auf dem Zettel. Es hätte halt bei den letzten Turnieren einfach nicht geklappt und für WM20 wäre er sogar ein Kandidat gewesen. Das heißt, Masek hast du auch noch, der ja regelmäßig 20 Tore schießt in der KHL. Ich glaube auch, dass wenn alle fit wären und alle wären verfügbar, hättest du auf jeden Fall 4 wirklich ordentliche Reihen, die du dir aufstellen könntest. Mhm.
Und weil du Unterzahl schon angesprochen hast und ich das Powerplay-Tor angesprochen habe von Yasin Elis, das schön rausgespielt war, wenn du da überlegst, okay, Seider vielleicht als Quarterback im einen Powerplay, vielleicht dann irgendwann Gawanke oder halt dann noch Seidenberg, wie er es gestern gespielt hat. Mhm. One-Timer-Schützen, Masek hast du angesprochen, du hast Eisenschmied, du hast Plachter, du hast Nöbels und so weiter und so fort. Also du hast für vor dem Tor zum Beispiel, wie er es gestern ja gut gemacht hat, Yasin Elis. Also auch für die Special Teams auf jeden Fall Spieler.
Ja. Unterzahl Tobi Rieder, was
ja, der genau.
In NHL gerissen hat, ne?
Ja. Also,
auf jeden Fall ganz gute Leute.
Sieht nicht so schlecht aus. Wär cool, wenn wieder ein bisschen mehr Eishockey gespielt
werden. Die Leute sind ja auch gut. Ne? Ich meine, gestern wurden sie nicht gefordert, wenn du überlegst, du hast Grubauer, du hast, auch wenn ich ihn nicht gerne in der Mannschaft sehen würde, aber theoretisch hast du noch Thomas Greiß, du hast noch Treutle, du hast Niederberger. Also das sind auf jeden Fall noch ein paar ordentliche Leute auch fürs Tor da. Ne?
Ja,
das Einzige, was halt du angesprochen hast, was ja fehlt, sind so mehr Top-End-Verteidiger quasi.
Ja, wobei, dann denke ich schon, also gerade Gawanke, ich habe letztes Jahr oder vor ein paar Monaten mal meinen prognostizierten Olympiakader für 2022 aufgestellt und da Gawanke eigentlich komplett vergessen, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Wenn der sich weiter so entwickelt und ich meine, er spielt ja auch in Nord, also er spielt natürlich wieder in Deutschland, aber wenn er dann, wenn er weiterspielt in Nordamerika, möglicherweise dann auch nochmal einen Schritt macht, ja, eben dann vielleicht Brand auf hohem DL-Niveau und so weiter und so fort. Und dann hast du ja auch wieder, wenn du mit NHLern spielst, also wenn du eine Top, die wirklich die beste Mannschaft hast, hast du ja auch so einen Dreiseitel, der ja da bei dem Aufbau noch unterstützen kann, der sich die Scheibe abholen kann, oder einen Kahun, der sich die Scheibe abholen kann. Ja. Wie ist es denn mit dem Drumherum? Wie ist das Arbeiten in Krefeld? Ist es schwieriger, auch wirklich ja so an Geschichten abseits des Eises zu kommen, an Stimmen auch zu kommen? Oder geht das auch mit den Calls? Ich meine, du hast jetzt den Call mit Söderholm zum Beispiel schon angesprochen. Aber wie ist es mit den Leuten, die vor Ort sind?
Ja, ich sag mal, der DEB bemüht sich auf jeden Fall und es ist ja auch absolut verständlich, dass die Mannschaft abgeschottet wird in diesen Zeiten, weil ich meine, ne, es gibt ja beim Top Team Peking Corona-Fall mit Mirko Pantowski, dann Bundestrainer natürlich, also es ist schon okay, dass die sagen, wir wollen hier alles dafür tun, dass niemand den Spielern wirklich zu nahe kommt. Das darunter leiden natürlich so ein bisschen die Interviews, also man kann natürlich die Spieler nach dem Spiel nicht treffen und andere Leute auch nicht. Es ist jetzt gestern so geregelt worden, es gibt so eine WhatsApp-Gruppe für die Journalisten, die vor Ort sind und dann hat da jeder halt irgendwie so eine Frage reingestellt und dann stellt der DEB dem Spieler die Frage, das wird dann gefilmt und auf so ein internes Portal gestellt, wo man sich dann die abgefilmten Interviews angucken kann. Das ist natürlich besser als nichts, aber natürlich ist das, ja, so richtig was erfährst du nicht, weil dieses Turnier lebt natürlich auch davon, weil du so viel Zeit da verbringst, dass du dich auch mal abseits von jemandem hinstellst und ohne Mikro einfach mal 10 Minuten quatscht oder sowas. Das fällt natürlich dieses Jahr komplett aus und mit den Spielern kannst du auch nicht so richtig reden. Es wird halt eine Frage gestellt und wenn die mit einer Einsatzantwort irgendwie geklärt wird, dann hast du auch keine Chance, eine Nachfrage zu stellen. Das ist natürlich ein bisschen schade jetzt, muss ich sagen. Also so das, was vergangenes Jahr da ja große Wellen geschlagen hat, dass Stefan Scheidnagel in die Mixzone kommt und erstmal fordert, dass die deutsche Eishockeyliga weniger Kontingentstellen vergibt innerhalb der Vereine. Das sowas wirst du dieses Jahr natürlich nicht erleben, zumal Stefan Scheidnagel auch aktuell eh nicht vor Ort ist.
Ist gar nicht da.
Nee, also das ist, er tauchte da nirgendwo auf, war auch kein Gesprächsangebot mit ihm, also mit Franz Reinl wurde ja gesprochen, mit einem Bundestrainer wird gesprochen, mehreren Spielern wird gesprochen in den Calls und so. Stefan Scheidnagel tauchte da gar nicht auf und ja, dann wurde heute mal nachgefragt, was denn mit ihm sei, warum er denn nicht da sei und dann hieß es nur so ganz toll, ja, sei nicht da, ja, sei irgendwie krankgeschrieben oder so. Mehr wurde da nicht gesagt. Fand ich auch ein bisschen komisch, ehrlich gesagt. Also wie das dann so in Anführungszeichen abgebügelt wurde, also jetzt nicht böse, da hat jetzt niemand gesagt, Sprechverbot oder wir halten oder haltet den Mund oder sowas, so war das gar nicht. Ne? Es wurde einfach nur relativ schnell gesagt, nö, ist krank, aber sagen wir jetzt nichts zu. Also fand ich ein bisschen komisch, ehrlich gesagt, weil Scheidtnagel ja schon eine der prominentesten Persönlichkeiten ist, gerade wenn man sieht, was in den vergangenen Monaten im Eishockey so passiert ist, also auch was so Kontakt zu Politikern angeht, was öffentliche Statements angeht. Und ja, ist jetzt halt die Frage, ob da wirklich nur das ist oder ob da irgendwie mehr hintersteckt. Aber naja, werden wir wahrscheinlich in den nächsten Tagen und Wochen mal erfahren.
Man muss dann dranbleiben.
Ja, natürlich, klar, das ist ja der Job. Ja,
klar. Auf jeden Fall. Also auch kein, jetzt so Geschichten außenrum, weil, also ich habe ja mit Günther vorgestern auch gesprochen, Günther Klein, und der meinte, es ist jetzt wahrscheinlich auch nicht der richtige Zeitpunkt, um jetzt da irgendwie eine Bombe platzen zu lassen oder jetzt irgendwie einen Keil zwischen DB und DL zu treiben, weil ja dann doch irgendwie alle versuchen, dass es irgendwie mit dieser Saison dann losgeht und halt über den Winter und im Frühling Eishockey gespielt wird. Ich meine, so hat der Günther auch formuliert, der DEB braucht ja auch die DEL, weil die Spieler, die für die Nationalmannschaft auflaufen, ja größtenteils einfach in der DEL spielen. Das heißt, wenn es keine DEL-Saison gibt, dann gibt es auch keine Nationalmannschaft, die ja Spieler mit Spielpraxis hat.
Ja, absolut. Ich meine, es ist ja bekannt, dass vielleicht DEB und DEL in den vergangenen Monaten nicht immer einer Meinung waren oder sagen wir mal so, dass die eine Seite vielleicht nicht immer damit einverstanden war, wie die andere Seite so reagiert hat. Stichwort Ultimatum und sowas, ne? Von einem riesen Zwist zwischen DEL und DEB habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gehört, aber sagen wir mal so, das Verhältnis ist jetzt nicht, man sieht sich und umarmt sich und macht zusammen einen Strandspaziergang, ne? Also so ist es jetzt auch nicht gerade.
Bernd, morgen geht's weiter dann für dich, also für die Nationalmannschaft, heute ja schon das nächste Spiel. Heute Top-Team-Peking gegen Lettland, morgen A-Nationalmannschaft gegen Lettland. Oder habe ich jetzt was durcheinander geworfen?
Nein, nicht schon.
Genau. Und ja, dann schauen wir uns an, was gegen Lettland geht. Und du hast ja gesagt, es wird härter, das glaube ich auch. Und dann mal schauen, ob dann auch die deutsche Nationalmannschaft. Ich finde, sie hat sich jetzt im ersten Spiel auch dann gesteigert. Und man hat gesehen, das ist jetzt auch der erste Wettkampf seit längerer Zeit. Aber er lief dann schon besser hinten raus. Mal schauen, wie sie da anknüpfen können gegen Lettland. Nochmal ganz kurz ja,
so,
zurück.
So gesehen war das Spiel natürlich auch perfekt, ne? Dass du erstmal so einen leichten Auftakt
hast. Ja. Ne? Damit ich einen, also du hast ihn auch schon angesprochen, aber ich glaube, den sollten wir schon nochmal erwähnen, weil er rausgestochen ist beim Top-Team Peking, Lukas Reichel. Also ich würde sogar sagen, normalerweise hätte der auf der anderen Seite gespielt. Wenn du halt, klar, du musst ein bisschen trennen nach Jahrgängen und so weiter, die Jüngeren halt im Top-Team Peking und dann nimmst du vielleicht auch einen Reichel dann eher ins Top-Team Peking, dass das noch ein bisschen besserer Sparringspartner ist für die Nationalmannschaft. Aber was der schon für Pässe gespielt hat da teilweise und was er für eine Übersicht hat und welche Ruhe auch an der Scheibe, war schon echt gut.
Ja, doch eine Selbstsicherheit, ne? Weil ich meine, diese Ruhe und diese Pässe, die zeigst du ja nicht, wenn du irgendwie zweifelst, ne? Wenn du denkst, wenn der jetzt durchkommt, dann verliere ich den Puck und dann geht's irgendwie hinten rum. Ich glaube, das ist das, was du letztens auch schon mal angesprochen hast, mit diesen High-Percentage-Plays, ne? Dass die denen auch sagen, ja komm, bei dem Turnier müsst ihr jetzt wirklich nicht auf jeden Fehlpass achten. Versucht einfach mal was, weil aus Fehlern kann man lernen. Das hat Toni Söder immer heute auch so einen ähnlichen Spruch gehabt, ne? So ein Motto, ja, wir brauchen Fehler, um zu lernen, ne? Und das ist auch so. Und das siehst du natürlich auch an Reichel, ne? Der hat auch das letzte Tor schön vorbereitet mit einem Pass auch vorher. Zwei, drei richtig gute Aktionen in Überzahl war er gut. Sieht man schon, dass der echt einen Schritt weiter ist als die anderen.
Bernd, dann wünsche ich dir weiterhin viel Spaß in deiner Lieblingsstadt Krefeld.
Und vielen Dank.
Vielleicht können wir übers Wochenende oder nach dem Wochenende nochmal quatschen, vor allem über das Spiel dann gegen Lettland, weil das natürlich interessant wird.
Ja, kriegen wir bestimmt hin.
Bernd Schwickerath auf Twitter zu finden unter @b_Schwickerath. Vielen Dank dir.
Vielen Dank dir.
Ich bin Christoph Fetzer. Ein bisschen Hockey findet ihr auch auf Twitter und ja, wie immer der Hinweis, Crowdfunding gibt's auch. Also ihr könnt über Steady oder über PayPal dieses Projekt unterstützen. Alle Infos gibt's in den Shownotes. Danke an Bernd, danke an euch. Bis zum nächsten Mal. Servus.